So, hallo erstmal. Also, ja, ich bin hier, um mal ein bisschen was über Zraffa zu erzählen. Auch im Kontext mit Outlook, auch ein bisschen die Historie zu betrachten, und die Zukunft natürlich auch. Ja, Michael Kromer, Vice President Products and Architecture, letztendlich Vollbluttechniker seit der ersten Stunde. Ich muss mich entschuldigen, es ist ein Windows-Laptop, es tut mir leid. Es lässt sich halt Outlook sonst nicht so wirklich gut dämonen. Also die Frage heißt ja, Outlook und Zraffa, geht es auch besser? Für jeden, der irgendwie andere Talks sehen will, ich kann ein kurzes Ja geben. Also von dem her, wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben. Um auch ein bisschen einzuführen, worum es geht, was Zraffa eigentlich ist. Wir sind 100% MAPI-konform oder beziehungsweise wir sind ein 100%iges MAPI-Backend. Und wir sind nicht nur, sag ich mal, eine kleine Lösung, sondern wir sind eine gesamtheitliche Gesamtkommunikationslösung. Das heißt, über Zraffa hat man mittlerweile nicht mehr nur die Möglichkeit aller E-Mail, Calendar, Tasks, Aufgaben, also Tasks, Aufgaben ist das gleiche, Tasks, Notizen, sondern man kann mittlerweile halt auch Webkonferenzen drüber machen. Man hat ein Files-Plugin auch in der Web-App, wo man auch mit OnCloud, mit WebDAV, mit FTP, mit Dropbox alles letztendlich auch seine Dateien managen kann. Wir haben auch letztes Jahr ein ziemlich cooles und nach unserem Wissensstand absolut unique, also ja, besonderes S-MIME-Plugin gebaut. Haben Mobile Device Management built-in, und mit ZPush haben wir die führende Open Source Implementation des Active Sync Protokolls. Um ein bisschen die Architektur mal vorwegzunehmen, wir sind nicht nur 100% MAPI, sondern wir sind in allen Kernkomponenten auch Open Source. Hier mal, um das zu zeigen, wir haben im Prinzip einen Zraffa-Server, der sozusagen unser Brain darstellt. Das heißt, da ist alles, was MAPI-related ist, drin. Wir haben verschiedene Services, die auch verschiedene Protokolle nach außen sprechen, iCal, Gateway für IMAP und POP3. Wir haben dAgent, welches die E-Mails vom MTA ausliefert, und wir haben den Spooler, welcher auch die wiederum zum MTA rückwärts ausliefert. Also das heißt, dAgent for Delivery und Spooler für auswärts. Wie man sehen kann, alles grün, alles Open Source. Und hier auf die Architektur noch weitergehend haben wir einen kompletten Webstack, ZPush für Active Sync, DeskApp, welches auch über den Webserver spricht. Wir haben WebApp, welches wiederum eigene Module hat. Also wir legen sehr, sehr viel Wert auf die Modularität. Die Hintergründe von uns sind wirklich Transparenz und Kontrolle. Und da steht noch was, Sicherheit natürlich. Diese drei Sachen, ich glaube, wir sind auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Ich denke, ich muss nicht die Vorzüge von Open Source hier klarlegen. Bei uns ist es aber eine Sache sehr, sehr, sehr wichtig, dass der User, also wir waren früher ein protokollorientiertes Unternehmen. Das bedeutet, wir haben gesagt, wir sind eine Kommunikationslösung, also wollen wir so ziemlich alle Protokolle unterstützen, die es so gibt. Und das ist uns mal besser und mal schlechter gelungen. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel EWS. Komme ich später darauf zurück. Aber wir haben einfach den Effekt gehabt, dass wir gemerkt haben, naja, wir sind jetzt nicht ein Team aus, keine Ahnung, 500 Leuten, sondern wir sind halt in der Größenordnung von 100 Leuten. Und da hat man halt einfach nicht unbegrenzte Ressourcen. Das bedeutet auch, Protokolle zu implementieren, die jemand anders geschrieben hat und brutal gesagt auch nicht unbedingt ideal dokumentiert hat, ist eine schwierige Sache. Und aus dem Grund haben wir auch überlegt, dass vielleicht unser Ansatz nicht unbedingt ideal war. Also haben wir gesagt, der User muss im Vordergrund stehen und der User muss arbeiten können und es muss effizient, es muss schnell sein. All das, was letztendlich auch brutal gesagt ein Cloud-Anbieter heutzutage ermöglicht. Und es gibt es schon seit über 10 Jahren. Und ich denke, was Kommunikation angeht, wissen wir, wovon wir reden. Ich kann gerne auch ein paar Referenzen aufzählen. Bundestag, Bundeszentrale politische Bildung. Universität Stuttgart zum Beispiel läuft komplett auf Zraffa. Also wir haben wirklich auch sehr große Installationen, also Skalierbarkeit ist natürlich ein wichtiges Thema. Und das ist auch gerade, wenn es um MAPI geht, man sieht es zum Beispiel an Microsoft Exchange, Skalierbarkeit und MAPI sind zwei Dinge, die sich nicht unbedingt gern haben. Ja, und ganz wichtig, unser Motto war, immer Outlook Sharing and Web Access. Weil für uns, und man muss auch wissen, woher man herkommt, für uns war immer die Aussage klipp und klar, es muss mit Outlook funktionieren. Das war einfach die absolute Federführung, zu sagen, wenn wir etwas implementieren, auch in unserem eigenen Web Access, es muss auch mit Outlook tun. Wenn es nicht mit Outlook tut, aber wir machen es in Web Access, hilft es nichts, denn der User will Outlook haben. Es hat aber leider ein paar Probleme. Erstens mal, Outlook ist closed source, wissen wir alle. Das heißt, der Einfluss auf Outlook ist gegen null. Hat sich ein bisschen geändert, aber war lange, lange, lange Zeit so. Und seit Outlook 2010 hat Microsoft angefangen, für uns zumindest, richtig böse zu werden. Und zwar in der Hinsicht, dass sie gewisse Funktionalitäten, die wir unterstützen, weil wir 100% MAPI können, auch exklusiv gemacht hat. Um das ein bisschen detailliert zu erklären, ist folgendermaßen. Wir haben nicht MAPI RPC implementiert, die Details kommen gleich, sondern wir haben MAPI in einen anderen Transport gepackt, nämlich SOAP. SOAP ist sehr effizient, es ist modular, es ist skalierbar, es lässt sich über HTTP proxyen. Im Prinzip haben wir damit, waren wir eigentlich Outlook oder Microsoft zu der Zeit sogar weit voraus. Microsoft hat bei RPC einige Probleme gehabt. Dementsprechend mussten wir auch ein Zraffer Client installieren. Das heißt, wir haben uns letztendlich von der MAPI 32 DLL, die eine Plugin-Struktur letztendlich zur Verfügung stellt, haben wir uns als Transport hinzugefügt. So wie Exchange ein Treiber ist, also wir waren ein MAPI 32 Treiber, oder sind es auch noch, wir sind ein Treiber und Exchange ist ein Treiber, PST ist ein Treiber, das sind alles Treiber und wir waren halt eben auch ein Treiber mit einem eigenen Transport. Dadurch konnten wir im Prinzip alle MAPI-Instruktionen bekommen, die man über die MAPI-Schnittstelle geschickt hat. Outlook hat aber dann ab 2010 angefangen zu sagen, naja, also wir brauchen das jetzt eigentlich gar nicht über die MAPI 32 DLL abfrühstücken und wir können es auch anders machen, Nummer eins. Und Nummer zwei ist, dass sie gewisse Funktionalitäten explizit für Exchange gemacht hat. Das heißt, es fragt letztendlich das Backend, bist du ein Exchange? Wenn ja, dann bitte mach es. Und das ist für uns natürlich ein Problem, weil wir nicht irgendwie einfach sagen können, hey, bitte Outlook, mach es doch auch für uns, wir können es doch auch. Ja? Und das ist letztendlich genau das, was passiert ist. Also da gibt es kein, ich will es jetzt nicht aussprechen, kein Else. Ja, es gibt nicht so ungefähr, bei Exchange mache ich es so und bei allen anderen mache ich es so, sondern sie haben einfach nur gesagt, nur bei Exchange machen wir das so. Manche, die vielleicht das sogenannte Compatibility Pack kennen, werden wissen, wovon ich rede. Dann haben wir Outlook, was für uns natürlich auch immer das Problem war. Es war ein limitierender Faktor. Also wir sind nicht angetreten, um zu sagen, wir wollen alles kopieren. Ja? Wir sind angetreten aus drei Gründen. Erstens mal, weil wir einfach überzeugte Anhänger davon sind, dass Linux einfach die beste Plattform ist. Kurzum. Zweitens wollten wir Benutzern ermöglichen, auch aus diesem Vendor-Login mit Microsoft rauszukommen. Und drittens, weil wir auch der Überzeugung waren, dass man MAPI auch in manchen Zügen besser gestalten kann. Und deswegen auch jetzt so ein bisschen eine kleine Nachgeschichte, wie sich das Ganze entwickelt hat. Der Ursprung ist DCRPC. DCRPC ist im Prinzip, ich nenne es jetzt mal, eine proprietäre Definition gewesen. Und Microsoft hat eine Implementation davon gemacht, das sogenannte MSRPC oder auch MAPI-RPC. Und seit 2005 liegt das Zeug sogar unter der LGPL und das ganze Zeug sind, wie viel? 170 MB packed. Ja? Also das ist ein fett Standard. Wir reden hier von RPC, das heißt Remote Procedure Calls. Dabei geht es darum, dass letztendlich es ungefähr 140 Funktionen gibt, die zumindest relevant sind. Und diese 140 Funktionen machen verschiedene Procedures, machen verschiedene Funktionsaufrufe, die letztendlich dafür sorgen, dass das Feature Set von Outlook abgebildet werden kann. Nun, als einer der zu der Zeit, wo das entwickelt worden ist, waren solche Dinge wie Skalierbarkeit noch nicht so wirklich ein Thema. Wer sich vielleicht mit RPC mal beschäftigt hat, der stellt sehr schnell fest, dass dieses Ding nicht dafür gebaut worden ist, um mit mehr als, ich sage jetzt mal, 10 Endknoten zu sprechen. 10 Endknoten mit 50.000 Usern als Beispiel ist de facto unmöglich abzubilden. Also hat auch im Enterprise-Bereich Microsoft Druck bekommen und es gab halt auch immer mehr VPN-User, es gab immer mehr die Notwendigkeit, auch von zu Hause aus arbeiten zu können. Also hat Microsoft Outlook Anywhere ins Spiel gebracht. Outlook Anywhere ist so ziemlich eines der brutalst schlechtesten Erfindungen, die man sich nur vorstellen kann. Man hat im Prinzip all diese Remote Procedure Calls genommen und genauso wie sie sind, in HTTP Binary weggeschickt. Das ist wirklich schlimm. Und vor allem, wenn man das Zeug dann praktisch über Proxy schicken will, ja, dann braucht man einen Proxy, der auch wirklich sozusagen, ja, fast schon ein Scheunentor offen lässt, also wirklich so ziemlich jeden Quatsch über HTTP erlaubt. Und zusätzlich auch noch, wenn man zum Beispiel zwei RPC-Proxys hat, ist RPC nämlich ganz intelligent. Man stelle sich vor, ich habe Postfach 1 eingebunden und ich habe Postfach 2 eingebunden. Beide Postfächer sind nicht auf demselben Backend-Server und ich habe auch zwei unterschiedliche Proxys. So ist per RPC-Definition es erlaubt, dass wenn ich eine Anfrage an Proxy 1 schicke, ich die Antwort vom Proxy 2 zurückbekomme, obwohl der Client überhaupt keine Ahnung hat, was der jetzt eigentlich will. Also es ist schlecht. Um dem Ganzen ein bisschen entgegenzukommen, hat Microsoft dann EWS erfunden. EWS, Exchange Web Services, ist letztendlich XML-basiert. Es war schon meines Erachtens auch gar nicht mal so ein schlechter Weg. EWS ist ein Protokoll nur, was Microsoft sehr schlecht dokumentiert hat. Also nur mal so als Idee. Wir haben uns mal dran gesetzt und wir haben innerhalb von einer Woche 40 Fehler gefunden, die einfach falsch waren, die wirklich falsch waren und auf Rückfrage bestätigt wurden, dass sie falsch waren und dann nach über 3 Monaten gefixt wurden. Also EWS an sich als Protokoll nicht schlecht gemacht, nur katastrophal, ja, dokumentiert. Und auch EWS wurde als Notlücke gemacht. Zur Erklärung, DCRPC, und diese Aussage kommt von Microsoft aus Redmond persönlich, weil wir haben auch Kontakt mit dem Interoperability-Team dort. Die Aussage war die, naja, EWS ist eigentlich gemacht worden, weil DCE-RPC anzufassen sehr mühsam und sehr problematisch ist. Und wir wissen ja alle die Probleme, also haben wir gedacht, wir wollen etwas daneben bauen, zumindest für alle neuen Features, die kommen. Also hat Microsoft was ganz Tolles gemacht, nämlich hier EWS parallel gemacht. Das bedeutet, Outlook 2010 zum Beispiel spricht DCRPC plus EWS. Für manche Features das, für manche Features das. Aussage, Originalton Microsoft, naja, wir wollten halt die 12 Millionen Zeilen Code nicht alle neu schreiben. Ist eine Begründung. Also von daher nachvollziehbar, aber extrem schmerzhaft. Dann kam mit Exchange, ich will mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, ich glaube Exchange 2013 SP1 kam ein neues Protokoll. Das nennt sich MAPI-HTTP. Ich bin nicht unbedingt der Mensch, der Microsoft loben möchte, aber MAPI-HTTP haben sie gar nicht schlecht gemacht. Also zumindest aus Entwicklersicht haben sie vieles richtig gemacht. Sie haben im Prinzip, um die Arbeit sich zu sparen, brutal gesagt, haben sie nicht einfach nur wie bei Outlook Anywhere alles in HTTP reinbodied und alles gut, aber sie verwenden noch die ganz gleiche Logik. Also es ist eine ROP-basierte Struktur. Das heißt, diese Struktur ist im Prinzip mit sauberen HTTP-Headern abgebildet. Und die Calls sind nativ machbar, es ist direkt nativ über Proxy schickbar, egal welcher Sorte. Also MAPI-HTTP ist als Successor aus allen anderen Protokollen herausgegangen und ich muss bestätigen, es ist ein gutes Protokoll. Der einzige große Nachteil bei MAPI-HTTP für die Open-Source-Gemeinde ist die, dass MAPI-HTTP sich ja von den Remote Procedure Calls an DCRPC anlehnt, was bedeutet, dass man erst eigentlich DCRPC implementiert haben muss, um überhaupt MAPI-HTTP nutzen zu können. Also die komplette Logik hintenrum. Denn es ist nicht nur Transport, was wir hier reden, sondern es ist auch Data Logic. Und beides muss man letztendlich auch natürlich abkönnen. Es gibt einen, der diesen Weg geht. Und das ist Open Change. Und ich will ganz klar festhalten, das ist kein Bashing on Open Change. Es ist einfach nur ein Fact-Check. Open Change nutzt Samba für die gesamte RPC-Implementation, was ein cleverer Schachzug ist. Die Problematik dabei allerdings ist, dass so wie es von Architektur her implementiert ist, nie skalieren kann. Ich habe jetzt Beispiele herangebracht. Wir würden so etwas niemals in einer 50-User-Installation auch nur ansatzweise skalieren können, also mit vernünftigen Ressourcen dazu gefügt. Es gibt auch verschiedene Bottlenecks, die auch von der Architektur her kaum zu überwinden sind. Zum Beispiel, es gibt ganz viel von Samba. Wer Samba kennt, der weiß, es gibt eine interne IDL, Internationalization Library, die wird verdammt oft gecallt im MAPI-Kontext. Das heißt, jedes Mal, wenn ich im Prinzip auf die IDL zugreifen muss, sperre ich einen anderen Thread. Das Ding ist langsam, ja, und das ist einfach extrem problematisch. Nur so als Idee, Julien Curiel ist seit 9 Jahren da dran. Und auch in den letzten, also seit September, wir beobachten auch das Projekt, wir haben auch wirklich überlegt und geschaut, wollen wir uns nicht vielleicht ganz im Sinne der Open Source da auch ja, mitgeben, weil wir kennen MAPI ja einfach so gut, dementsprechend könnte es sich also auch ergeben. Aber wir haben zwei Antworten davon zu be bekommen. Das eine ist, ja, das können wir schon selber. Und das zweite ist, ja, wie soll ich sagen, wir müssten die ganze Architektur komplett umreißen. Also es würde kein Stein auf dem anderen stehen bleiben. Von daher, ja, es ist mit Open Change definitiv noch ein langer, langer, langer Weg. Leider, sage ich ehrlich. Aber es ist einfach für uns etwas, wo wir nicht den Weg gehen können. Was ist mit ActiveSync? ActiveSync hat eine sehr lange Historie, hat viele tolle Namen gehabt. Kurzum, ActiveSync, muss man einfach sagen, ist heutzutage Industriestandard. Wirklich nutzbar ist es ab 2007, weil da haben sie die Sachen wie Push zum Beispiel eingeführt. Nebenbei sehr clever gemacht. Es ist wirklich clever gemacht. Es gibt einen Grund, warum dieses Protokoll wirklich auch führend ist. Es gab ja verschiedene andere Lösungen dazwischen, Sync, ML und ganz viele andere, auch Open Source ausgerichtet. Aber die Problematik ist, dass sie entweder nicht effizient waren oder auch teilweise ja, sehr viel Energie auch auf den Endgeräten verbraucht haben. Nur so meine kleine Idee. ActiveSync ist per se, oder Push, wie wir es heute kennen, definiert sich dadurch, dass eine persistente TCP-Connection mit Keep Alive an den Backend verbunden wird. Also das heißt, ich habe jetzt sage ich mal Ping-Intervall-Timeout von 30 Sekunden. Das Gerät macht eine Connection zu dem Gerät auf, kriegt dann zurück von dem ActiveSync-Server, hey, du darfst jetzt in Sleep gehen. Und dieser Sync oder dieser Sleep erlaubt es dem Endgerät auch, seinen Prozessor in Deep Sleep State zu setzen. Und wenn er auch in Deep Sleep ist, dann verbraucht das Ding halt kaum etwas. Wenn allerdings die Verbindung abgerissen wird, ja, das heißt, dass ich habe auf dem Backend eine E-Mail erhalten, ja, dann macht das Backend nichts anderes, als diese Verbindung zu kappen. Das Endgerät kriegt es mit, macht ein Wake-up, verbindet sich neu und kriegt das, was sich geändert hat, also die neue Mail. Also es ist sehr effizient aufgebaut und ich meine in Android, in iOS ist es in allen Endgeräten vorhanden und eben auch in Outlook. Denn Outlook hat mittlerweile seit 2013 auch ActiveSync implementiert. Namentlich eigentlich aus einem komplett anderen Grund. Sie haben jetzt nicht gesagt, wir wollen jetzt ActiveSync einfach als Leading-Protokoll haben. Ganz und gar nicht. Aber Microsoft hat einen eigenen Service, der nennt sich Outlook.com. Und den wollten sie halt auch effizient anbinden. Und die Leute haben sich halt auch bei 2010 beschwert, naja, ich habe jetzt einen Outlook.com-Account oder einen Hotmail-Account oder was auch immer. Ich kaufe mir sogar ein Produkt wie Outlook, das ja nicht wirklich billig ist. Und ich kann ein Microsoft, auch wenn es free ist, ich kann ein Microsoft-Produkt nicht an einen Microsoft-Service anbinden. Dementsprechend haben sie gesagt, ja, da müssen wir was tun. Also haben sie ActiveSync implementiert. In Kürze gesagt, wir supporten es und wir können mit Outlook direkt an Zap Push rangehen. Am besten einfach bedingt durch ein paar Bugs, die wir auch gefixt haben ab der Version 2.2.8. Wichtiger Hinweis hierzu. Wir wissen, dass auch Microsoft dieses nicht sterben lassen wird. Das war für uns ein natürlich wichtiges Kriterium, auch in diese Richtung zu gehen. Und ActiveSync per se gibt halt einfach durch auch die MAPI-Nähe, bleibt es auch für uns sehr effizient. Also wer zum Beispiel offline sein Outlook anbinden möchte und alle diese Dinge, die er halt ein Outlook hat, zum Beispiel die Erkennung, bin ich zum Beispiel auf einer UMTS-Verbindung, dann sagt er, möchten Sie sich trotzdem verbinden, weil es können Daten entstehen. Ich persönlich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin nicht der größte Outlook-Fan, aber es ist jetzt zumindest was die wirklichen Fat-Clients angeht. Naja, es gibt nicht viele andere, die dieses Feature-Set hergeben, kurz gesagt. Ja, die Problematik ist, dass diese Implementation allerdings nicht vollständig ist. Wie ich gerade erklärt habe, es ist so, dass Microsoft mit dem Ziel, Outlook-com-Accounts abzudecken, dies implementiert hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie nicht den Fokus hatten, es für Business Usage zu verwenden. Wir haben allerdings Business User. Also muss man davon ausgehen, dass das nicht ausreichen wird. Ganz einfach gesagt, ein globales Adressbuch existiert einfach nicht. Wozu braucht eine Privatperson ein globales Adressbuch? Aus Microsofts Kommunikation heraus betrachtet, macht es total Sinn. Aus unserer Sicht her betrachtet ein Problem. Allerdings gibt es zwei Faktoren, die recht klasse sind. Wir haben die führende Open-Source-Implementation von ActiveSync und gleichzeitig kennen wir MAPI sehr gut und auch Outlook sehr gut. Und der Transport ActiveSync ist nativ. Also machen wir letztendlich nichts anderes als wie ein Plugin, das dafür sorgt, diese Unzulänglichkeiten zu erweitern, ohne in irgendeiner Art und Weise einen neuen Transport einzuführen. Das bedeutet im Umkehrschluss, es braucht keiner dieses Plugin, was wir Ende Q2 releasen möchten. Aber wer diese erweiterte Funktionalität benötigt, der bekommt sie dadurch. Beispiele eben globales Adressbuch. Da Microsoft hat, und das hat auch sehr viele Outlook-Com-User verärgert, das Reply and Forward Flags. Man stelle sich vor, ich bin mobil an meiner Postfach dran, ich mache ein Reply auf eine E-Mail, dann sehe ich selbst über die Oberfläche nicht, dass ich ein Reply gemacht habe. Also das war schon richtig buggy. Out of Office, Notizen-Sync und auf jeden Fall ein paar andere Geschichten. Auch nochmal dazu gesagt, wir sind ehrlich gesagt ziemlich erstaunt über Microsoft über die letzten Jahre. Es hat sich wirklich tatsächlich ein Paradigmenwechsel da geändert, also wurde durchgeführt. Früher, wenn wir mit Microsoft gesprochen haben und gesagt haben, hey Jungs, ihr habt da Bugs, fixt sie mal, dann haben die interessiert nicht. Ja, das war die einfache Antwort, das interessiert uns nicht. Als wir mit den Interoperability Summits die Gelegenheit nutzen, auch dem mal zu sagen, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, waren wir ziemlich erstaunt, dass 2 Updates später das ganze Zeug gefixt war. Also von daher, es ist boah, schon recht beeindruckend. Ja, warum MAPI? Es ist brutal betrachtet als Techniker nichts anderes als wie ein intelligenter Key-Value Store, der eine Hierarchie hat. Das bedeutet, ich habe eine Folderstruktur. Und eine Mail unterscheidet sich nicht wirklich von einem Kalendereintrag, nur in der Hinsicht, dass eine Mail ein Property anders gesetzt hat als wie der Kalendereintrag. Und eine Notiz hat auch einen anderen Item-Type. Und diese Sache macht es unheimlich genial, auch wirklich mit MAPI zu arbeiten. Denn ich kann letztendlich wie in einem Object Store kann ich relativ kleine Objekte identifizieren, ich kann es klassifizieren und letztendlich sind es nur die Key Values, die dazu attached sind zu diesem Objekt, die auch das Objekt beschreiben. Also unter anderem mein Subject, Body, ob es eine Priorität hat, ob es ein Reply hat, solche Dinge. Ja. Dementsprechend finden wir einfach MAPI toll. Ja, das ist wirklich sehr effizient. Und natürlich, ActiveSync ist angelehnt an die MAPI-Struktur. Es hat zwar einen anderen Transport, das ist alles Binary XML, WBXML, aber es ist darauf ausgerichtet, dass halt Folder-IDs, Sync-IDs, all das, was es halt eben auch im MAPI gibt, auch im Protokoll ActiveSync gibt, was es halt nativ viel besser ermöglicht zu sagen, okay, dieses Objekt wurde bereits synchronisiert, dieses nicht, und aber auch in einer Mailbox, die 100.000 Mails hat. Das heißt, es gibt etwas, das nennt sich ICS, und ICS kann wie ein Journal dazu verwendet werden, auch Changes zu tracken. Das heißt, bin ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir ein praktisches Beispiel, ich bin mit dem Handy unterwegs, bin im Prinzip always on, aber natürlich auch ein Handy hat irgendwann mal keinen Empfang. Und ich sage jetzt mal, ich bin 23 Stunden online, diese eine Stunde nicht online. In dieser Zeit habe ich 100 E-Mails bekommen und diese 100 E-Mails möchte ich natürlich möglichst effizient auf dieses Gerät übertragen. Ich möchte ja nicht den ganzen Folder neu synchronisieren, ich möchte nur diese Differenz haben. Und ICS, was wir nativ eben anbieten, das ist ein spezielles Interface oder spezielles Journal mit Interface, das genau das ermöglicht zu sagen, okay, du warst vorher auf Position 100 und es haben sich 50 Changes ergeben, also spiele ich dir nur die 50 Changes rüber und du hast einen konsistenten Stand. Ja, kurzum. Durch einen Key-Value-Store kann man ihn erweitern, jederzeit. MAPI hat sich einfach lange, lange Zeit auch einfach bewährt aus dem Grund, weil die Grundstruktur existiert im Prinzip seit 95. Es hat sich immer erweitert. Ich meine, Microsoft hat jetzt nicht MAPI komplett umgeschrieben, als sie Outlook 2003, 2010, 2013 rausgebracht haben, sondern sie haben einfach nur neue Key-Value-Stores introduced auf einem Objekt und gesagt, okay, wenn der Client es versteht, dann kann er es anwenden. Also es kann jemand zum Beispiel von 2003 auf 2010 wechseln, all die tollen neuen Features benutzen, aber das Zeug funktioniert auch immer noch auf einem 2003er, weil der 2003er einfach diese Zusatzinformationen einfach nicht ausliest, nicht auswertet, aber trotz alledem die Basics kann. So viel zum MAPI. Jetzt, was ist WebRTC? Wie Sie vielleicht in einem Ding vorher gesehen haben, geht es ja auch nicht nur um MAPI oder DCRPC, sondern es geht auch ein bisschen darum, was wir so generell machen. WebRTC ist ein Industriestandard. Das hier ist direkt von WebRTC.org. Man sieht hier die modulare Struktur, wie WebRTC implementiert worden ist. Ein Wort zu WebRTC. Es ist praktisch ein Industriestandard, der sich in so ziemlich allen Browsern außer Microsoft etabliert hat. Es ist eine wirklich geniale Engine, denn wir reden hier von so ziemlich der Königsklasse der Komplexität, die heute möglich ist. Königsklasse bedeutet unter anderem, ich muss dafür sorgen, dass Video und Audio im Sync sind. Ich muss dafür sorgen, dass meine Connection über Firewalls hinweg trotzdem stabil bleibt. Ich muss dafür sorgen, dass das Ganze aber auch dead sicher ist, also todsicher ist. Ich muss dafür sorgen, dass es möglichst leichtgewichtig bleibt, dass es nicht zu viel On-Wire-Traffic benutzt, dass ich es halt auch mobil einsetzen kann. Muss ich ehrlich sagen, können wir uns glücklich schätzen, da waren auch wirklich große Institutionen dahinter. Gerade auch Google hat sehr stark diesen Standard gefördert und auch wirklich als Standard. Sie haben wirklich nicht gesagt, wir implementieren jetzt was, was wir haben und es interessiert keinen anderen, sondern auch Firefox ist relativ schnell auf den die Mozilla Foundation ist relativ schnell auf den Zug aufgesprungen, hat auch mitentwickelt und man muss wirklich sagen, dass WebRTC in meinen Augen zumindest, was moderne Protokolle und moderne Technologien angeht, so ziemlich das Beste ist, was wir in den letzten 3 Jahren hatten. Also hier nochmal als Überblick, Industriestandard, Sicherheit und Kompatibilität. Wie wird das sichergestellt? Industriestandard, es ist letztendlich als Standard offiziell, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube von der W3C annektiert. Dementsprechend hat es auch einen unabhängigen Träger. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist Sicherheit. Es wird darauf geachtet, dass Secrets, ähnlich wie bei SSL, vorher ausgehandelt werden. Und wir reden hier nicht nur von Connection Initialization, also via ICE, sondern wir reden hier auch, dass der komplette Payload komplett embodied wird in verschlüsselten Paketen. Nicht nur das, sondern WebRTC achtet darauf, dass es rein Peer-to-Peer funktioniert. Natürlich kann man jetzt sagen, hey, ich kann ja einen Peer zu einem Media-Gateway machen. Natürlich, das ist möglich. Nur dann verliert man diesen Weg. Aber das ist nicht so, wie der Standard definiert ist. Was jemand aus dem Standard macht, ist eine andere Geschichte. Also, dass ich sage, ich habe 4 Peers, einer davon sozusagen lauscht immer mit, potenziell möglich, aber er muss in dieser Sitzung drin sein und er muss im Prinzip akzeptiert werden von jedem der anderen Teilnehmer. Ansonsten betrachtet ist die Sicherheit wirklich das Beste, was man heute finden kann. Kompatibilität, ich habe bereits erwähnt, Firefox ist dabei. Es gibt auch ganz viele andere, zum Beispiel gibt es auch eine WebRTC-Schnittstelle für Asterisk und FreeSwitch. Also die wirklich, FreeSwitch, by the way, war schneller als Asterisk, was wirklich genial war. Also es ist wirklich darauf ausgerichtet, dass dieser Standard per se nicht einfach, ja, schön und gut, sondern es ist so ziemlich das Beste, was man bekommen kann. Ja, aber das Ganze muss ja jetzt irgendwie zusammenkommen. Deswegen, was machen wir sonst noch so? Kurz gesagt, viel. Um das ein bisschen auch mit Worten oder mit Fakten zu belegen, wir haben gewisse Leitmotive. Die haben wir letztes Jahr ausgerufen. Das war so ein bisschen, wo ich angefangen habe. Was bedeutet eigentlich Zrafa? Wir wollen, dass Leute miteinander arbeiten können. Sie sollen produktiv sein und sie sollen die Kontrolle haben. Und diese 3 Sachen sind für uns kernausschlaggebend. Natürlich, wir hindern niemand dran zu sagen, und es gibt auch viele unserer Kunden, die auch Partner sind, die zum Beispiel Hosting-Umgebungen betreiben. Das heißt, die sagen, hey, wir haben ein Hosting und wir stellen es unseren Kunden zur Verfügung und wir sind sozusagen eine Art Cloud-Provider für unsere Kunden. Klar kann man das machen, aber dann hat die Kontrolle einfach dieser Partner. Wir sind nicht so, es gibt von uns keine Pläne in der Richtung zu sagen, wir sind ein eigener Cloud-Service, weil wir einfach das Gefühl haben, dass zum Beispiel, ich will jetzt keine Namen nennen, aber einfach unsere netten Cloud-Anbieter heutzutage auch teilweise Schindluder mit den Sachen machen. Dementsprechend sagen wir einfach, wir wollen, dass das Produkt an sich funktioniert. In welchem Kontext es ausgeführt wird, in der Private Cloud, in der Public Cloud, von irgendjemand anderem, ist uns völlig egal. Wir schauen, dass die Funktionalität gegeben ist. Deswegen haben wir zum Beispiel auch WebApp 2.2 als Leading Client. Und da reden wir hier wirklich von einem Haufen. Also wir reden hier von Advanced Calendaring. Also alles, was MAPI hergibt an Kalenderfunktionalität, können wir auch. Und damit meine ich Beispiele wie zum Beispiel, ich lege ein Kalender-Appointment an, der sich jede Woche wiederholt und ich eine Ausnahme davon bilde und die Ausnahme hat noch ein eigenes Objekt. Es ist so ziemlich alles, was man im Calendaring machen kann, ist bei uns möglich. Wir haben WebApp als einheitlichen, fortgeschrittenen All-in-One-Client. Wir haben eine Enterprise Search Engine Seite 7.2 basierend auf Xapien. Debian-Liebhaber werden es vielleicht kennen, weil Debian nutzt genau dasselbe. Und es ist wirklich ein geniales Stück Software. Es ist wirklich super gemacht. Fortgeschrittene Kalender, Zugriff auf Shared Mail Stores, also Mailboxes und noch einiges mehr. Ich werde jetzt hier ein bisschen durchrauschen, damit wir vielleicht, wenn gewünscht ist, Fragen beantworten kann und Demo. Die Webmeetings, die können wir nachher gerne auch demoen. Also wer vielleicht in der Demo partizipieren will, soll sich sein Chromium, Chrome oder Firefox oder was auch immer schon mal bereithalten. Webmeetings, habe ich bereits gesagt, Sicherheit durch Peer-to-Peer-Architektur. Und wir haben hier auch zusammen mit Jungs gearbeitet, die wirklich Ahnung von dem Zeug haben. Wenn man die Spreed-Implementation kennt, das ist so eine Video-Web-Conferencing-Software, leider auf Flash basierend. Und wir haben mit denen zusammengearbeitet, weil man muss halt auch wissen, wo ist seine Kompetenz. Also wir haben uns sehr stark in die Protokolle, in WebRTC etc. eingearbeitet, aber Codecs sind nochmal ihre eigene Welt für sich. Und uns war wichtig, dass wenn wir so ein Produkt zur Verfügung stellen möchten, dass die Qualität richtig gut sein muss. Also reden wir auch richtig gut. Das heißt, Full-HD-Konferenzen sind definitiv möglich. Und wir haben auch ein nativ eingebautes Echo-Canceling. Das ganze Zeug funktioniert aber komplett ohne Plugin. Wir reden hier von nativer Implementation. Das heißt, das Zeug läuft im Browser und man ist glücklich. Und da kann man Video, Audio, Chat, Desktop-Sharing, alles von einem Interface machen und es funktioniert einfach out of the box. Dann ein Kontext und warum ich das jetzt auch ganz so heranführe. Das ganze Zeug existiert natürlich nicht in Outlook. Das war für uns immer ein begrenzender Faktor in der Vergangenheit, weil Outlook hat halt einfach sein Standard-Feature-Set, das kann es, toll, aber wir hatten halt schon viele Ideen und natürlich entwickelt sich die Welt auch weiter. Und viele Leute, die in Exchange einsetzen, finden es sehr suboptimal, dass sie zum Beispiel OWA nicht wirklich extenden können. Also haben wir gedacht, das ist ja eigentlich das, was wir können. Wir können solche Dinge erweitern. Also denken wir doch, wir machen das mal in unseren Client rein. Zarafa Files ist da ein gutes Beispiel. Zarafa Files gibt einem das Dateimanagement komplett in die Hand und sagt einfach, okay, ich möchte meine Dateien genauso managen, wie sie sind. Und ich möchte aber nicht jetzt ein eigenes Dateimanagement implementieren, weshalb wir nur ein Frontend sind. Das Backend kann OnCloud sein, das Backend kann DAF sein, es kann FTP sein, ist völlig egal. Selbst wenn irgendjemand sagt, ich habe mein eigenes Dokumentenmanagementsystem, wir haben einen sehr dünnen Shim-Layer, der eigentlich nur für den Entwickler gewisse Dinge zurückliefern muss. Das heißt, der Entwickler muss sagen, das ist jetzt eine Datei, hat Typ X, und das ist die Struktur und das Ganze ist für einen Entwickler, also nur so als Idee, wir haben Dropbox-Plugin geschrieben, wir waren nach einem Tag fertig. Und das ist genau das, was heute released wird und es funktioniert wirklich sehr, 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 sehr gut. Darauf hinauf haben wir aber nicht nur das File-Management an sich, sondern es gibt auch tolle APIs, wie zum Beispiel die OCS-API von OnCloud, über die man natürlich auch Dateien sharen kann. Jetzt will natürlich ein User, wie ich gesagt habe, der User steht im Fokus, der möchte nicht jetzt, okay, ich arbeite in der Web-App, ich muss die Datei freigeben, also muss ich jetzt in die OnCloud-Oberfläche wechseln und in der OnCloud-Oberfläche möchte ich diese Datei freigeben und die Mail weiterschicken. Das gibt es alles bei uns nicht, wir haben das alles in Files integriert, dass man sagen kann, diese Datei, Share, Passwort dran, E-Mail, Link generieren und raus. Und letztendlich sprechen wir da mit OnCloud hintenrum. OnCloud liefert uns die Daten zurück und wir stellen es dem User dar. Also das ist so ein Beispiel. Genau, ja, volle Kontrolle, Zugriffsfreigabe, diverse Backends, habe ich alles schon vorher gesagt. S-MIME, einzigartige Implementation. Einfach bedingt dadurch, dass wir hier eine sehr starke Gratwanderung eingegangen sind. Und zwar mit dem User als Priorität. S-MIME per RFC-Definition sagt, dass der Public und der Private nicht gleichzeitig gestored werden dürfen, was ja grundsätzlich Sinn macht. Die Problematik dabei ist nur, wer vielleicht im Heinlein-Shop drin war, hat vielleicht auch gesehen, wie es zum Beispiel Heinlein professionell macht. Dieses Paradigma von wegen, ich darf ein Private nicht an der gleichen Stelle ablegen, also zuerst mal, wir legen es nicht an der gleichen Stelle ab und der Private Key ist geschützt und zwar durch den Benutzer. Der Speicherort ist in der Tat am Server, auch in einem geschützten Bereich, nämlich in dem Store des jeweiligen Benutzers. Also da hat auch ein Admin nicht einfach einen Zugriff drauf. Aber uns war das wichtig, denn eine Webanwendung hat dann für diese Trennung, die sie per RFC definiert hat, hat nur eine Möglichkeit, nämlich ich habe meinen Private Key auf meinem Client und den Public auf dem Server. Die Problematik für eine Webanwendung ist, dass sie irgendwie ein Breakout zum lokalen Desktop machen muss. Und das machen andere zum Beispiel mit einem ActiveX Control oder mit einem Java Applet. Und Java ist jetzt per se nicht schlecht, aber wenn man wirklich sicher sein will, sollte man auch die letzte aktuelle Version haben. Wenn man sich so ein Desktop-Environment mit alleine schon nur 100 Usern vorstellt, weiß man, dass es ziemlich nicht einfach ist, sagen wir es mal so. Zusätzlich zu dem Faktor kommt noch dazu, dass die User einfach keine seamless experience haben. Da poppt halt einfach das Ding auf, was ein komplett anderes Fenster ist. Die denken sich, was ist das? Also sagen wir mal, intuitiv ist anders. Und das war unser Ziel mit der S-MIME-Implementation. Ein Benutzer kann verschlüsseln, out of the box. Wir haben einen kleinen Sacrifice Richtung der definierten, ideellen Sicherheit von S-MIME gemacht. Aber wir sind der Meinung, dass 1% Einbuße in der Sicherheit und 99% Usability einem Sicherheitskonzept wesentlich mehr Nutzen geben, weil einfach die Leute es dann auch wirklich nutzen. Wenn sie es nutzen, dann sind sie definitiv viel sicherer als sonst. Ja, das habe ich schon gesagt, also native ActiveSync-Anbindung, auch für Outlook, bester Offline-Support, alles wunderbar. Dann haben wir dieses Next-Generation-Plugin, wo man weiß, globales Adressbuch, Out-of-Office-Mail, Flag-Synchronization, alleine in der ersten Version. Also von daher sind wir da ganz happy drum. Und weil wir diese Outlook-Story, also Outlook per se ist nett, wir finden aber, und wir bekommen das Gott sei Dank auch bestätigt von vielen Kunden, die sagen, Web-App ist eigentlich super klasse, aber ich kann teilweise meine User nicht dazu motivieren, ihre Sachen im Browser zu machen, was wir zwar nicht verstehen, aber wir haben es, ich sage mal, den Fakt einfach akzeptiert. Die wollen einfach einen Fat-Client haben, der sich auch mit dem Desktop integriert. Und das Interessante dabei ist, dass wenn man die Leute, die auch selbst Gegner davon sind, also wirklich die Outlook-Hardcore-User, die sagen Outlook über alles, und dann mit Web-App einfach mal brutal gesagt zwingt, damit zu arbeiten, sagen die, ich kann alles mitmachen, es ist schnell, es funktioniert, geht. Und das sind auf einmal Leute, die dann sagen, nö, ich kann mir sehr wohl vorstellen, mit einer Web-Anwendung zu arbeiten. Nur sagen die halt, mir fehlt noch dies und jenes. Also so gerade diese klassischen Desktop-Integrationen werden immer wieder herangeführt. Dafür ist DeskApp da. DeskApp basiert auf NWJS. Das ist letztendlich Node WebKit original gewesen. Wird von Intel sehr stark vorangeführt. Und was es letztendlich macht, ist, es nimmt eine Web-Anwendung, packt sie in einen Browser-Container, packt noch Node unten drum und sagt, das ist jetzt deine Engine. Und es ist sehr effizient, sehr, 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 sehr gut. Also man muss wirklich sagen, Wir haben mit Descap gerade enorme Fortschritte. Wir haben Single Sign-On implementiert. Man kann es mit SAML integrieren. Also wer ein Shibboleth zum Beispiel hat, gerade in öffentlichen Institutionen wird Shibboleth sehr stark eingesetzt. Man kann mit Kerberos authentifizieren. Man hat eben auch diese Send-None-Integration, Mail-to-Integration. Ist einfach alles gegeben. Von daher, Descap ist Web-App for the Desktop. Dann haben wir Mobile Device Management, Active Sync. Können wir, nebenbei gesagt, Active Sync Zpush 2.3 wird dann auch persistente Profile und so ein Zeug ermöglichen. Das heißt, ich kann dann wirklich ganz genau definieren, welches Device was darf. Das ist auch eine der Stärken von Active Sync. Es geht nicht nur darum, dass ich Daten von A nach B kriege, sondern ich kann auch ein Endgerät konfigurieren, brutal gesagt. Also ich kann sagen, naja, also Bluetooth ist auf diesem Gerät bitte nicht zu aktivieren und solche Dinge. Man kennt es vielleicht noch so ein bisschen von der BlackBerry-Welt. So mächtig ist es nicht, aber die meisten Sachen kann es dennoch wirklich gut abdecken, die wirklich gefordert sind. Dann noch so ein bisschen ein kleiner Überblick über unsere QA. Wir haben unsere Bildinfrastruktur innerhalb der letzten Jahre massivst renewed. Man muss sich vorstellen, wir haben erstens mal früher haben wir SVN gemacht, wir haben jetzt Git im Einsatz und jeder einzelne Commit wird automatisch für ein OBS, bedeutet das 22 Rebuilds. Und Zraffe ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen kleines Programmchen, sondern das Ding braucht schon ein bisschen, bis es compiled ist, weil wir auch Abhängigkeiten haben und so weiter und unsere Codebase einfach sechsstelligen Amount von Code of Lines hat. Dementsprechend ist es ziemlich heftig. Aber es funktioniert sehr gut. Wir haben halt ein bisschen skaliert. Regression-Tests werden jedes Mal ausgeführt. Wir haben intensive Code-Tests. Coverity wird vielleicht den einen oder anderen bekannt sein. Wir nutzen es. Vollautomatisiert, semi-automatisiert Testing. Wir haben auch da ein ganzen Chain an QA da dahinter. Genau. Eine Sache vielleicht noch herangeführt zum Thema Browser aus eigener Sache. Weil wir als Zrafa, wir sind Mitglied der OSBA, der Open Source Business Alliance, wir haben einfach gerade gemerkt, einer unserer Kunden ist unter anderem der Deutsche Bundestag, die einfach erhöhte Sicherheitsanforderungen verständlicherweise hat. Die sagen, ja, wir können kein Chrome einsetzen. Und wir haben uns interessiert, ja, warum eigentlich? Ja, man kann ja Chromium einsetzen. Und die Aussage war, ja, also wir haben uns das mal angeschaut, das Ding telefoniert zu viel nach Hause. Uns war das damals nicht bewusst. Also haben wir gedacht, kann ja eigentlich nicht sein. Haben wir viele tolle Mails an Google geschickt und haben gefragt, naja, warum macht ihr sowas wie Prefetching DNS? Warum schickt ihr zum Beispiel alle möglichen Anfragen an euch zuerst? Wie sieht es mit Autocompletion aus? Das ganze Zeug. Also im Prinzip selbst Chromium telefoniert noch sehr gerne nach Hause. Und es gab so ein SRware Iron-Projekt. Ja, dieses SRware Iron-Projekt war nie in Open Source. Also die haben zwar mal einen Link gehabt, wo die Sources herunterladbar gewesen wären, wenn man es auch vollständig herunterladen hätte können. Transparent war es nicht, es wurde nie geupdatet und wir wissen alle, im Browser ist nur sicher, wenn er auch aktuell ist. Dementsprechend, das ist so eine kleine Initiative, die viele der USBA-Mitglieder gemacht haben. Und der Iridium-Browser, es gibt auch am Freitag um 16:05 Uhr, ab 16:35 Uhr auch ein Interview dazu. Kann ich jedem gerne ans Herz legen, dann kriegt er so eine Einführung, worum es bei Iridium-Browser geht. Privatsphäre und Sicherheit, kurz. Genau. Jetzt haben wir so potenziell noch die Möglichkeit für Demo und K. Jetzt muss ich einfach nachfragen, war das kein One-Hour-Track? Ich will jetzt nur 45 Minuten? Okay, also. Wir können gerne eine kleine Demo machen oder ich würde einfach vorschlagen, wir fangen mit Fragen an. Und wenn dann noch Demo ist, können wir auch gerne irgendwie hier offline machen. Bitte. Ja. Genau das, was ich gerade vorgestellt habe. Der Zrafa, wir haben früher einen Zrafa, wir haben ihn immer noch, sagen wir es mal so. Der wird auch bis 2017 auch gepflegt. Wir haben vor 2 Jahren haben wir gesagt, dass wir diesen nicht mehr pflegen werden. Aus verschiedenen Gründen. Einer der wichtigsten Gründe ist dieses Compatibility Package. Bedeutet letztendlich, Microsoft bringt ein Update heraus und wir müssen aufgrund dieser If-Exchange dann, müssen wir jedes Mal ein Binary Patch applyen, der dafür sorgt, dass der Kunde im Endeffekt die Funktionalität zurückbekommt, die er von uns eigentlich die ganze Zeit hat, nur Outlook das versperrt. So, und für uns war das einfach, wie wir das schon eben 4 Jahre lang gemacht haben, dieses Binary Patching, und immer auch natürlich im Nachtreffen gegenüber Outlook waren, haben wir gesagt, so geht's nicht weiter. Wir müssen eine alternative Lösung dafür finden. Und die haben wir mit der Active Sync Anbindung. Das ist das eine. Das bedeutet aber auch, dass wir mit der Active Sync Implementation alle Plugins, die vorher existent waren oder die man weiterhin nutzen möchte, genauso auch funktionieren. Unser Ziel ist ganz klar, Strategie, Web App und Desk App. Das sind unsere Leading Clients, weil die mittlerweile auch schon mehr als Outlook bieten. Und für den Rest, der Outlook noch benutzen möchte, kann er es gerne tun.
Also mit anderen Worten,
Frage, können Sie, ja gut, ich werde die Frage wiederholen, Entschuldigung. Ich muss nur wegen Audioaufzeichnung. Okay. Bitte.
Ich habe jetzt mit Zarafa 7.1, ich habe die Outlook User mit 2010.
Ja.
Kann ich jetzt mit Outlook 2000 schieß mich tot, den kommenden, kann ich dann noch sagen, okay, ihr habt das, was ihr jetzt habt, könnt ihr auch in Zukunft mit dem neuen Outlook immer noch mit Zarafa, in Verbindung mit Zarafa kriegen?
Zumeist, ja. Zumeist kann man wirklich
das
diese...
würde das dann...
In den meisten Fällen. Es gibt ein paar Einschränkungen, wir untersuchen die teilweise noch. Eine Einschränkung, die ich sagen kann, ist unter anderem Distribution Lists. Distribution Lists sind einfach für Single User im Prinzip kaum von Interesse. Aber beim globalen Adressbuch zum Beispiel, das wir geschafft haben zu implementieren, da gibt es auch Gruppenresolving. Also das ist auch verfügbar. Ich sag's mal so, die Hardcore Outlook User wird man damit nicht zufriedenstellen. Aber den Gros von mindestens 75% aus unserer Meinung, wir haben in dem Bereich auch wirklich ja, Erfahrung, sage ich mal, mindestens 75% unserer Überzeugung nach werden mit der Lösung sogar zufriedener sein, als wir mit der vorherigen. Bitte. Nun, der alte Client kann gerne weitergenutzt werden, bis ins Jahre Schnee, das ist uns egal. Da ist auch das Problem mit Compatibility Pack nicht gegeben. Weil das Compatibility Pack Spaßprozedere, ab 2010 ist es tatsächlich so. Nur das Datum, was wir gewählt haben, ist explizit so gemacht, dass Outlook 2010 ab dem Zeitpunkt, wo wir es abkündigen, keine Updates mehr kriegt. Also kann das Problem da nicht mehr eintreten. Von daher, wer es weiter nutzen möchte, der kann es gerne tun. Wir werden ihm da jetzt nicht, wir können die Software sowieso nicht zurückholen, brutal gesagt, aber es ist nicht, dass wir irgendwie sagen, wir verkaufen es nicht mehr, wir machen es nicht mehr in der Subscription, es ist einfach nicht mehr gewartet. Bitte.
Frage, die Desk-App hatte die Möglichkeit, es gibt viele Kunden, die haben Programme im Einsatz, die im Hintergrund Outlook benutzen, ja. Über die MAPI-Schnittstelle, um Mails zu versenden, zu empfangen.
Ja.
Kann das die Desk-App abbilden?
Nein. Zumindest nicht out of the box. Denn Desk App ist, wie ich geschildert habe, eine Web-Anwendung, die in einem Container ist. Allerdings kann man sich, wenn man möchte, auch mit der Desk App integrieren. Wie die ganz normalen anderen Programme sich integrieren, ist über das MAPI-Interface. Das heißt, sie setzen MAPI-Calls an, Create Mail und Konsorten. Oder greifen halt auf den jeweiligen Datenstore zu, der halt per MAPI freigegeben wird. Das kann Desk App nicht abbilden. Also es macht keine Abstraktion der API, die Windows zur Verfügung stellt, um sozusagen MAPI 32 da hinein zu redirecten. Das gibt es nicht. Was allerdings sehr wohl geht, ist, dass Desk App eine Extensible Architecture hat. Das bedeutet, durch den Node-Baustein, den wir auch mit drin haben, den wir auch selbst nutzen, wird unter anderem, ist einer der Features, die in Zukunft kommen, das Files-Plugin, das ja eigentlich serverzentrisch bereitgestellt wird, wird dann auch in Zukunft jetzt nicht festlegen auf den Zeitraum, aber letztendlich mutmaßlich noch dieses Jahr, auch auf die lokalen Ressourcen, also Netzlaufwerke und dieses ganze Zeug zugreifen können. Also wenn sich eine Anwendung in die Desk App integrieren möchte, dann muss es auch machen, dann muss er auch diese Integration machen. Also ein Outlook-Plugin 1:1 zu verwenden dafür ist nicht. Wer allerdings auf die Plugins angewiesen ist, der kann mit Outlook und eben ActiveSync kann er diese APIs alle vollständig nutzen. Also wer es braucht, kann es weiterhin nutzen, wenn er es möchte. Bitte. Ja. Ja. PGP wollen wir implementieren, es ist nur noch nicht fixiert. Wir müssen einfach sagen, dass die Priorität zumindest bei unserem großen Kundenstamm nicht die größte Priorität einfach hat. Wir möchten es implementieren, aber es ist noch nicht festgelegt, wann genau. Bitte. Ja. Also mal so viel gesagt, wir haben uns von Outlook und der Art und Weise einfach trennen müssen, weil der Weg, wie Microsoft uns den Weg verbaut hat, einfach kein gangbarer Weg mehr war. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns von irgendetwas anderem verabschieden, ganz im Gegenteil. Also auch Multiserver, Skalierbarkeit, SOAP bleibt unser Protokoll, weil es einfach effizient ist, weil wir damit skalieren können. Das alles bleibt. Ganz im Gegenteil. IMAP ist sogar on schedule, einige sehr, sehr gute Änderungen zu erfahren. Also auch jetzt in der letzten 7.2.2 gab es zum Beispiel ein paar Änderungen, die Richtung RFC-Conformance gingen. Noch Fragen? Okay, danke.